Jetzt beginnt die Urlaubszeit und das ist normalerweise auch eine besondere Zeit der Ruhe, Entspannung, der Erholung. Und für viele beginnt mit der Urlaubszeit das Leben. Fiebert vielleicht schon das ganze Jahr darauf zu. Für mich bedeutet Urlaubszeit auch mehr Zeit zum Lesen. Und ich gehe mal davon aus, dass einige von euch das auch ähnlich erleben. Im Urlaub habe ich es mir so zur Angewohnheit gemacht, einmal im Jahr ein Buch zu lesen, das absolut nichts mit Theologie oder Gemeindegründung oder Leiterschaft zu tun hat. Und manchmal lese ich dann den aktuellen Bestseller oder irgendeinen Roman oder ein Sachbuch, das mir interessant erscheint. Und vor 3 Jahren zum Beispiel habe ich ein Sachbuch gelesen über das Gehirn. Das war ganz interessant. Dann habe ich vor 2 Jahren eine historische Studie gelesen zu 5000 Jahre Schuldengeschichte. Das war ein bisschen auch aus der Wirtschaft und Geschichte, so, das war ganz interessant, das zu lesen. Und für mich ist das nicht nur interessant, sondern auch entspannend und auch eine Möglichkeit, einfach mal so ganz neue Bereiche kennenzulernen, mit denen ich vielleicht täglich nicht zu tun habe. Und auf diese Weise bekomme ich dann Ideen und Perspektiven auf das Leben. Und um ehrlich zu sein, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, nachdem ich so ein Buch wieder im Sommer gelesen habe, geistig und vielleicht auch persönlich mehr gereift und gewachsen bin, als das ganze Jahr über theologische Bücher lesen, aber das ist vielleicht auch mein subjektives Empfinden. Und für dieses Jahr habe ich mich noch nicht entschieden, was ich lesen werde, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Empfehlung für mich, dann lasst mich das nach dem Gottesdienst wissen. Übrigens, für alle, die vielleicht eher Hörtypen sind, heute ist es ja auch leicht zu lesen, ohne zu lesen. Also fast alle Bücher werden irgendwie auch als Hörbuch herausgegeben. Und das sollte also auch kein Hindernis sein, wenn man unterwegs ist, vielleicht in den Urlaub oder am Strand liegt, da auch ein Hörbuch zu hören. Vielleicht ein kleiner Tipp, es gibt sogar bei Amazon so einen Dienst, da kann man sogar das erste Hörbuch kostenlos bekommen. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch ein guter Start ins Lesen. Doch Lesen und Hören ist mehr als nur eine nette Abwechslung zum Stress des Alltags. Es ist auch mehr als nur einfach so Inspiration oder Entspannung in der Freizeit. Lesen und Hören ist ein zentraler Kanal, wo Gott, unser Schöpfer und Erlöser, uns begegnet und wo wir ihn kennenlernen können. Wenn ihr die erste Seite der Bibel aufschlagt, dann werdet ihr sofort lesen: Gott sprach und es geschah. Und es ist eine enorme Wucht. Und der Schöpfungsbericht, er hat da so eine Formel quasi, wo er das jeden Tag: Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Und dann sprach Gott mit den Menschen, die er geschaffen hat. Und die dunkelsten Zeiten der Geschichte, wenn wir die Bibel lesen, aber ich glaube auch, wenn wir uns die Geschichte an sich angucken, die dunkelsten Zeiten der Geschichte waren die Zeiten, in denen Gott nicht mehr gesprochen hat. Ich denke da ganz klassisch an die Geschichte mit Eli und Samuel im 1. Samuel-Buch, wo das Volk Gottes weit weg ist von Gott. Und selbst die Priester tun und lassen, was sie möchten und Gott vergessen haben. Und Gott spricht nicht mehr. Und auf einmal ist da ein junger Mann, den Gott zu seinem Sprachrohr, zu seinem Propheten beruft. Und Gott fängt wieder an zu reden. Und damit beginnt eine neue Zeitepoche für das Volk Israel. Und schon sehr früh hat Gott Menschen beauftragt, zu denen er dann eben gesprochen hat, sein Wort aufzuschreiben, um es dann für folgende Generationen festzuhalten. Ganz berühmt sind zum Beispiel die 10 Gebote, die Gott selbst aufgeschrieben hat und dann später von Mose nochmal hat aufschreiben lassen. Und so ist über einen Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren eine ganze Bibliothek von Büchern entstanden. Und diese Bibliothek nennen wir die Bibel. Verfasst von über 40 Autoren, ganz verschiedene Typen, Könige, Priester, Bauern, Propheten, Fischer und Theologen. geschrieben in drei Sprachen, das Alte Testament überwiegend im Hebräisch, ein kleiner Teil in Aramäisch und dann das Neue Testament in Griechisch. Viele Generationen wurden davon geprägt, vom Hören und Lesen des Wortes Gottes. Und manche vergaßen Gottes Wort und folgten ihren eigenen selbstsüchtigen Zielen und dann, oft in ihrer allergrößten Not, so als letzter Strohhalm, erinnerten sie sich an Gott. Und dann kramten sie wieder ihre Bibel hervor. Manchmal mussten sie sie ausgraben bei archäologischen Suchen. Das kennen wir aus der Geschichte von Josia. Sie kramen das Wort Gottes hervor und sie lesen da drin. Und das Volk kehrt um und erlebt wieder eine Erneuerung und eine Erweckung. Und Jesus Christus, er hat eine sehr, sehr hohe Meinung vom Wort Gottes. Er erklärt das Wort Gottes für unvergänglich, gültig und wirksam. Und er sah im Wort Gottes das Wort des Lebens. Und ganz am Ende in der Offenbarung Jesu, im letzten Buch der Bibel, da macht Jesus sehr deutlich, dass das direkte Reden Gottes abgeschlossen ist und dass dort nichts mehr hinzugefügt wird. Ihr könnt das nachlesen, ganz am Ende des Buches finden wir das. Und vielleicht beantwortet die Bibel nicht alle Fragen, die wir haben. Aber die Bibel beinhaltet alle Antworten, die Gott für unser Leben notwendig hält. Und ich finde es manchmal interessant, ja, was Menschen bereit sind auszugeben, vielleicht an Geld zu bezahlen oder um die Welt zu reisen, nur um Gott irgendwie ein bisschen näher zu kommen oder zumindest scheinbar näher zu kommen, um Gott reden zu hören. Und oft suchen sie überall, aber die Bibel verstaubt im Regal. Und dabei ist das Wort Gottes, die Bibel, dasselbe vollmächtige Wort, das die Welt erschaffen hat, das das Rote Meer geteilt hat und das Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich hoffe, wir haben alle mindestens eine Bibel im Regal stehen. Wenn nicht, dann darfst du gerne zu mir kommen nach dem Gottesdienst und ich schenke dir eine Bibel. Der Apostel Paulus, der das Evangelium von Jesus Christus aus Syrien nach Europa gebracht hat, übrigens ganz interessant, ja. Heute haben wir wieder viele Syrer in Deutschland, aber viele von ihnen kennen das Evangelium gar nicht. Der Apostel Paulus bringt es von Syrien nach Europa und in wenigen Jahrzehnten breitet es sich im ganzen Römischen Reich aus. Überall werden Gemeinden gegründet und er ermutigt und er ermahnt seinen engsten Mitarbeiter, den Timotheus, ein Mitarbeiter, den er gerade in Ephesus gelassen hat, einer großen Stadt an der Westküste der Türkei, um dort die Gemeinde zu leiten und zu ermahnen. Er schreibt an Timotheus im 2. Timotheusbrief, und ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, das aufzuschlagen, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, von Vers 14 bis 17, schreibt Apostel Paulus an Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Als Junge habe ich es geliebt zu schnitzen. Und ich hatte so ein kleines Messer und das musste für alles herhalten. Und dann beobachtete ich meinen Opa, der war ein ziemlich guter Tischler. Obwohl er schon alt war, konnte er immer noch sehr, sehr gut alles Mögliche aus Holz bauen. Ich weiß, er hat damals, als wir jetzt schon fast 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind, da hat er Tische gebaut und Stühle, Hocker, Zäune. Und einmal, weiß ich noch, da hat er für meine kleine Schwester eine Puppenwiege gebaut. Und diese Wiege hatte unten sogar so gebogene Kufen, damit das so schön schaukeln kann. Und ich habe geguckt und geguckt und mich gewundert, wie hat er das so hinbekommen, dass das so rund ist und so gleichmäßig. Und dann habe ich versucht, natürlich auch mit meinem Taschenmesser so etwas zu schnitzen. Ihr könnt euch denken, dass das nicht einmal annähernd so rund und so gleichmäßig geworden ist wie er. Und dann nahm er mich mit in seine Werkstatt, unten im Keller. Und wisst ihr, da habe ich gestaunt, wie viele verschiedene Werkzeuge er hatte und wie gut er mit diesen Werkzeugen umgehen konnte. Leider versuchen wir oft, mit dem Taschenmesser unser Leben zu ordnen und es irgendwie so zurechtzubiegen, dass es nach echtem Leben ausschaut. Aber oft gelingt es nicht. Und Paulus, er gewährt uns hier einen Blick in Gottes Werkstatt für echtes Leben. Und lass uns das mal anschauen. Gott nutzt sein Wort. Text haben wir gelesen, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Warum? Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze. Wer von euch weiß, was das ist? Also wenn ihr vor 3600 Jahren gelebt hättet, dann wärt ihr verhungert, wenn ihr das nicht bedienen könntet. Das ist die Himmelsscheibe von Nebra. Sie wurde 1999 ausgegraben und es ist bis heute noch nicht ganz genau geklärt, wie man sie benutzt hat, aber mittlerweile ist man so weit, dass man mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass diese Scheibe dazu benutzt wurde, ihr seht Einkerbung am Rand, ihr seht Punkte und Mond und so weiter, das sind alles wichtige Daten, die festgehalten wurden, um genau zu bestimmen, wann man sät und wann man erntet. Eine wichtige Orientierung, damals vor 3600 Jahren ungefähr in der Zeit, ist die gemacht worden und benutzt worden. Und man fragt sich, warum wurde sie vergraben? Vielleicht, um sie vor irgendwelchen Feinden zu verstecken und hat sie dann einfach nicht wieder ausgegraben, ich weiß es nicht. Ja. Aber irgendwie ist sie vergraben worden und vergessen worden. Vielleicht, weil die Leute sie nicht einmal mehr deuten und lesen konnten. Und für mich ist diese Himmelsscheibe von Nebra ein Symbol. Ein Symbol für ein gutes und wertvolles Werkzeug, das unnütz geworden ist, weil man es nicht mehr gebraucht hat, beziehungsweise weil man verlernt hat, es zu gebrauchen, es zu benutzen. Und viele tausend Jahre später gräbt man das aus und weiß erst einmal überhaupt nicht um den wirklichen Wert dieser Scheibe, außer dass da ein bisschen Kupfer und Gold drin ist. Und erst durch genaues Forschen und Beobachten und Lernen merkt man, was für ein Schatz das eigentlich ist, der scheinbar unnütz geworden ist. Und Gott, er spricht heute noch durch sein Wort. Aber wenn wir aufhören, Gottes Wort zu lesen, wenn wir aufhören, uns Zeit zu nehmen, auf Gottes Stimme zu hören, dann wird Gottes Wort unnütz. Und es kann seine heilsame und lebensspendende Kraft nicht mehr entfalten. Wann hast du das letzte Mal Gottes Stimme gehört? Wisst ihr, ich frage ganz bewusst so, weil ich denke, wir können die Bibel lesen, aber Gottes Stimme trotzdem nicht hören. Vielleicht, weil wir uns nicht bewusst konzentrieren. Vielleicht, weil unsere Sinne nicht geschärft sind. Oder weil wir uns dem verschließen. Vielleicht, weil wir es nie gelernt haben, die Bibel zu lesen. Aber, und das ist die andere Seite der Wahrheit, und da möchte ich euch ermutigen, aber wir können Gottes Stimme hören, nicht Gottes Stimme hören, wenn wir nicht Gottes Wort lesen. Wie oft liest du in deiner Bibel? Ich möchte uns herausfordern, wenn das nicht sowieso schon deine Gewohnheit ist, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und es kommt nicht so sehr darauf an, wann du liest, wie viel du liest. Es kommt darauf an, dass du jeden Tag liest und dass du bewusst liest, konzentriert, mit der Erwartung, dass Gott sein Wort nutzt und dass es wirksam und fruchtbar werden kann in deinem Leben. Und mir helfen da zwei Dinge, um das anzuwenden. Und das erste ist ein Plan machen. Es gibt da ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du versagst zu planen, planst du zu versagen. Und ich glaube, das ist gerade beim Bibellesen oft ein ganz, ganz großer Punkt, dass man nicht plant. Du wirst wahrscheinlich niemals aus Gewohnheit deine Bibel lesen, wenn du nicht vorher genau geplant hast, wann du was liest. Und am einfachsten ist da ein Bibelleseplan. Und einige Bibeln haben den Bibelleseplan direkt drin im Anhang. Ich denke, ihr werdet so eine Bibel haben. Das kann schon eine gute Hilfe sein, da einfach da der Reihe nach zu lesen. Heutzutage kann man auch Bibellesepläne kaufen. Es gibt Bibel-Apps, so zum Beispiel von YouVersion, die haben eine ganze Reihe von verschiedenen Bibelleseplänen da kostenlos zur Verfügung. Da kann man einfach quasi in diese App gehen, auf Bibelleseplan drücken, sich einen aussuchen und zack, kann man schon einen Bibelleseplan abrufen und da wird man auch regelmäßig erinnert, dann zu lesen und so. Also eigentlich überhaupt gar kein Problem, man muss sich halt nur ein paar Minuten Zeit nehmen. Und natürlich im Internet kann man auch genug Bibellesepläne finden, also Pläne, wo man von A bis Z einfach alles durchliest, Pläne, wo man nur im Neuen Testament liest, Pläne, wo man im Alten Testament liest, Pläne, wo man vielleicht thematisch irgendwelche Themen liest, das ist alles super. Wichtig ist, dass man einen Plan hat. Vielleicht, gerade wenn du noch nicht so häufig einen Bibelleseplan benutzt, ist es besser, einen kurzen Bibelleseplan am Anfang zu haben, vielleicht so einen thematischen, wo man sagt, oh, das Thema interessiert mich, keine Ahnung, irgendwas rund um Ehe oder Familie oder vielleicht die Arbeit. Und dann gibt es meistens da eine Liste von Bibeltexten, die man dann lesen kann, 7 Tage oder 10 Tage oder so. Ja? Und wenn du dann 7 Tage oder 10 Tage gelesen hast, dann ist es schon mal ein erstes Erfolgserlebnis. Ne? Und dann ist man da vielleicht auch schon besser drin. Ich habe die letzten Jahre immer einen Bibelleseplan gehabt, in einem Jahr durch die Bibel. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie, das wurde mir zu mechanisch. Ich habe dann nur noch, nicht immer, aber oft mich dabei ertappt, dass ich lese, einfach um ein Häkchen zu machen, weil ich weiß, wenn ich heute nicht lese, muss ich morgen doppelt so viel lesen und das dauert alles viel zu lang. Also habe ich da gesagt, okay, ich muss mich jetzt mal verändern. Und dann habe ich halt mich entschieden zu sagen, nee, ich lese jetzt anders. Ich lese dieses Jahr einen anderen Plan, das ist gar kein richtiger geschriebener Plan, sondern ein Plan, den ich mir zurechtgelegt habe. Ich lese jeden Tag einen Psalm und einen Spruch und notiere mir ein bisschen etwas zu dem Spruch, den ich gelesen habe. Einfach, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Und andere, die haben eine Regel zum Beispiel, die sagen, ich lese jeden Tag einfach ein Kapitel in der Bibel. Ne? Man fängt dann vorne an oder im Neuen Testament an und später das Alte Testament, ist ja auch egal. Man fängt einfach an und liest jeden Tag und so kann man in 3 bis 4 Jahren durch die ganze Bibel durchlesen, mit einem Kapitel am Tag. Also, ich möchte dich ermutigen, ja, mach einen Plan. Egal wie dieser Plan aussieht, mach einen Plan, wann du was lesen wirst. Und dann ist es schon ein erster Schritt in die Richtung, in der Bibel täglich zu lesen. Und das Zweite, was mir hilft, ist, ich nenne das mal Rechenschaft. Es kann verschieden aussehen. Vielleicht kann es schon helfen, dass man beim Bibelleseplan eben ein Häkchen macht, wenn man halt gelesen hat. Oder, was ich mache dieses Jahr, ist, ich habe von euch so einen tollen Kalender geschenkt bekommen und da schreibe ich halt eben jeden Tag rein, welchen Text ich gelesen habe und vielleicht einen kurzen Gedanken, der mir dabei gekommen ist. Und wenn im Kalender ein Blatt leer bleibt oder ein Tag leer bleibt, weiß ich, diesen Tag habe ich nicht gelesen. Ja? Und so habe ich eine Rechenschaft. Und wenn ich nicht will, dass das allzu häufig vorkommt, dann lese ich. Ja? Also man hat so ein klein bisschen Druck, dass man auch dranbleibt und motiviert ist. Es kann auch gut hilfreich sein, Rechenschaft so mit in der Familie zu haben, mit dem Ehepartner, vielleicht mit Freunden oder im Hauskreis, ja, dass man was sagt, ne, wir lesen zusammen oder jeder für sich, aber wir fragen einander, ne, hast du gelesen, so wie ist es gelaufen, was ist dir aufgefallen? Irgendwie so etwas, um einander so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen und auch dran zu bleiben. Also 2 Dinge, die mir da helfen und die ich euch sehr gerne weiterempfehlen möchte. Mach einen Plan und sorg dafür, dass du eine Rechenschaft ablegst darüber, entweder dir gegenüber oder auch vielleicht auch anderen, dass du halt eben mutig dranbleibst. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie Gott sein Wort benutzt, um Menschen zu verändern. In dem Buch Ich habe den Mörder meiner Tochter vergeben, das ist von den Gideon Bund, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eben Neue Testamente unter das Volk zu bringen und viele Menschen damit erreichen, auf unterschiedlichen Wegen, durch Schulaktionen oder durch Bibeln oder Neue Testamente in Hotels und so weiter. Vielleicht habt ihr schon mal so eine Bibel gesehen oder in die Hand gedrückt bekommen. Und in diesem Buch sind Geschichten gesammelt, wie Gott sein Wort gebraucht, um Menschen zu erreichen. Und eine Geschichte fand ich sehr gut, die Geschichte von Walter. Er war drogenabhängig, musste dann auch einige Zeit ins Gefängnis und war ziemlich am Ende, als er entlassen wurde. Und eines Tages traf er dann seinen ehemaligen Freund, der mittlerweile Christ geworden war, und er erzählt ihm von Jesus. Zuerst war er nicht interessiert, aber dann kam er doch in den Hauskreis und erhielt so eine Bibel. Und Walter, so heißt der junge Mann, fing in der Offenbarung an zu lesen, weil ihn die Zukunft schon immer interessiert hat. Sehr interessanter Ansatz, aber gut. Und er verstand wenig, ja, er verstand nur so viel, dass alle Menschen, die sich von Gott abwenden, ein schreckliches Gericht erwarten wird. Das war so, was er aus der Offenbarung verstand. Und das hat ihn sehr schwer getroffen, denn er wusste, dass er sich von Gott abgewendet hat. Und völlig verzweifelt liest er dann den Schluss der Offenbarung und dort heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und Walter hatte keine Ahnung, wer der Geist und die Braut waren, aber er verstand, komm. Und weiter heißt es dann, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das macht ihn stutzig, denn in seinem Leben hat es noch nie etwas umsonst gegeben. Und ich möchte ein paar Sätze vorlesen, wie er selbst das beschreibt, diesen Moment. Und ich faltete meine Hände, schreibt er, und betete, Herr Jesus, wenn es dich gibt, und ich glaube, dass es dich gibt, denn kein Menschenhirn kann das erfinden, was in diesem Buch steht, dann vergib mir jetzt bitte alle meine Sünden, alle meine schrecklichen Taten, alles, was ich in meinem Leben verbrochen habe. Es gibt kein Gebot, gegen das ich nicht verstoßen hätte, aber hilf mir jetzt einfach heraus. Ich spürte Gottes Vergebung jetzt regelrecht und hatte die Gewissheit, von ihm angenommen zu sein. Jesus Christus hat mich dann Schritt für Schritt in die Freiheit geführt und mir ein völlig neues Leben geschenkt. Ich habe es erlebt, was es bedeutet, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Im 2. Korintherbrief. Wisst ihr, das von vielen, vielen Beispielen, kann ich nur empfehlen, ein kleines Büchlein darüber, Gott nutzt sein Wort, um Menschen zu verändern, um ihnen neues Leben zu schenken. Gott nutzt. Vor 2 Wochen habe ich über Schein und Sein gesprochen. Da haben wir festgestellt, dass unser Denken unser Verhalten bestimmt. Und wenn wir echt leben wollen, dann müssen wir richtig denken. Und doch, woher sollen wir wissen, ob wir richtig denken und ob wir richtig leben? Die Moderne, und ich denke, das ist auch ganz stark im Kommunismus so der Fall gewesen, sie hat versucht, mit dem Verstand alles zu regeln. Der Verstand ist der Maßstab. Und mittlerweile haben die postmodernen, sogenannten postmodernen Wissenschaftler und Denker diesen Ansatz schon längst niedergestellt. Es gibt einfach viel zu viele unterschiedliche Ergebnisse, wenn wir denken. Sie haben leider auch keine bessere Lösung gefunden, denn der natürliche Menschenverstand zeigt, dass 1 plus 1 nicht 1 und 2 gleichzeitig sein kann. Ja, dieser absolute Relativismus, den die Postmoderne vertritt, ist auch keine Lösung, weil wir merken, das ist einfach nicht wahr. Es können nicht 2 widersprüchliche Wahrheiten zugleich wahr sein. Und als Christen glauben wir, dass Gott uns die Wahrheit über sich selbst, über die Welt, über den Menschen und über das Heil offenbart. Gott, er benutzt sein Wort, um uns die Wahrheit zu lehren, um uns Orientierung und Weisung zu geben. Und deshalb ist die Bibel für uns die Grundlage und der Maßstab für unser Glauben und unser Leben. Das schreiben wir sogar in alle unsere Veröffentlichungen, in die Website, wenn wir über uns sprechen, dann ist das einer der ersten Sätze. Die Bibel ist Gottes oder Gottes Wort ist die Grundlage für unser Glauben und Leben. Und deshalb dürfen wir die Bibel lesen und erwarten, dass sie uns Orientierung für den Alltag gibt. Aber bevor wir fragen, ja, was heißt dieser Text für mich, sollten wir fragen, was sagt der Text über Gott, über den Menschen, über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, über die Beziehung zwischeneinander. Und das ist glaube ich, ganz stark dieser Aspekt der Lehre. Gott nutzt sein Wort zur Lehre. Im ersten Römerbrief, Kapitel 12, 1 bis 2, da sagt Paulus so einen Satz: Lasst euer Denken erneuern. Und das geschieht durch das Lesen und durch das Hören des Wortes Gottes. Und das ist auch der zweite Punkt, der geht da hinüber. Gott nutzt sein Wort zur Korrektur. In der neuen Genfer Übersetzung, da wird dieser Begriff, den Luther mit Zurechtweisung übersetzt hat, wird so übersetzt: Sie deckt Schuld auf und bringt auf den richtigen Weg. Als Menschen neigen wir dazu, zu beschönigen oder so betriebsblind zu werden. Und unsere Fehler sehen wir nicht mehr oder übersehen sie. Doch Gott, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er beschönigt nicht. Er hält uns den Spiegel vor und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Das Wunderbare ist, dass Gott uns dabei die Wahrheit nicht wie so ein nasses Handtuch um die Ohren haut, sondern dass sein Wort eher wie ein scharfes, steriles Skalpell benutzt. Das ganz präzise, da wo die Wunde ist, da wo vielleicht der Eiter ist, der das schlechte Gewebe ansetzt und saubere Schnitte macht, um uns zu heilen. Natürlich ist das vielleicht in diesem Moment schmerzhaft, aber es ist heilsam. Und meiner Meinung nach ist das einer der wichtigsten Gründe, warum ich glaube, dass jeder Mensch täglich in der Bibel lesen sollte. Auch wenn wir schon alles wissen, ja, auch wenn wir die Bibel schon zigmal durchgelesen haben. Wir brauchen die tägliche Begegnung mit der Wahrheit des Wortes Gottes, um diese Korrektur zu erfahren. Und eine hilfreiche Methode dabei kann sein, ganz konkrete Anwendungen aufzuschreiben. Ja, zum Beispiel, ja, wir lesen etwas in Gottes Wort und machen eine Anwendung daraus. So wie: Ich werde mir heute noch einen Bibelleseplan aussuchen und morgen anfangen, täglich in der Bibel nach diesem Bibelleseplan zu lesen. Ja, das ist eine ganz konkrete Anwendung, die wir uns aufschreiben und wo wir am Ende auch sagen können: Ja, wir haben das gemacht. Gott nutzt sein Wort zur Korrektur und wir alle brauchen das. Gott nutzt sein Wort auch zum Training. Ich hoffe, das geht hier gleich weiter so, ja. Die neue Genfer Übersetzung wieder, sie umschreibt das, glaube ich, ganz treffend, was hier mit Erziehung in der Gerechtigkeit gemeint ist, nämlich: Die Heilige Schrift erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und hier steht der Trainingsaspekt ganz stark im Vordergrund. Nicht nur, dass wir reden, nicht nur, dass wir etwas verstehen mit unserem Kopf, sondern dass wir es einüben, dass wir immer wieder praktizieren und dadurch Übung bekommen. Zum Beispiel, wenn ich möchte, dass mein Sohn ein guter Fußballspieler wird, dann hilft es wenig, wenn ich mich mit ihm hinsetze auf die Couch, ja, vielleicht mit Cola und Chips, ja, und jedes Spiel des FC Bayern gucke. Das ist auch lustig, aber das wird ihn nicht zu einem guten Fußballspieler machen. Ein guter Fußballspieler wird er nur, wenn ich rausgehe mit ihm und trainiere oder wenn er vielleicht in einen Verein geht und dort trainiert wird und so weiter. Also viel Übung, viel Training bekommt. Und so ist es auch in unserem Glauben. Wir werden zwar durch den Glauben allein gerecht gesprochen, und darauf dürfen wir uns verlassen. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerecht gesprochen. Gott sieht uns so heilig und gerecht an wie Jesus Christus. Aber unser tatsächliches Leben und Verhalten und unser Charakter entspricht nicht unbedingt immer dem, was Gott uns schon zugesprochen hat. Und da ist eben Training notwendig und Disziplin und Anwendung dessen, was wir gehört und gelesen haben, damit wir zu dem werden, ja, auch in der Realität, was wir bereits in Christus sind, so hat das jemand mal ausgedrückt. Und ich möchte drei Schritte aufzeigen. Ich denke, die vor ungefähr einem Jahr bei der Bibelstunde dabei waren, die kennen das vielleicht noch. Ja? Wie lese ich die Bibel mit Gewinn? Ja, um diesen Trainingsaspekt auch zu haben. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir lesen. Und zwar genau lesen, was da steht. Dass wir nicht lesen, was wir denken, was da steht, sondern dass wir lesen, was da steht. Dazu brauchen wir Aufmerksamkeit, Konzentration, eine gewisse Ruhe und natürlich Präzision dran zu bleiben, den Text lesen. Dann als zweites natürlich zu verstehen, ja, was sagt der Text, was bedeutet der Text, welche Wahrheiten werden da vermittelt? Und da hilft es uns zu fragen: Okay, was lernen wir hier über Gott, was lernen wir über den Menschen, was lernen wir über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen? Was lernen wir über die Beziehung untereinander? Ja, das hilft uns, allein mit diesen paar Fragen schon, uns der Botschaft des Textes zu nähern und sie zu verstehen. Und dann ist ein dritter Punkt, und der ist sehr wichtig, und das hat eben mit dem Trainingsaspekt zu tun, ist eben nicht nur zu verstehen, sondern eben anzuwenden. Die Wahrheiten, die Prinzipien, die wir gelernt haben, anzuwenden. Was werde ich ganz konkret heute, morgen, in nächster Woche tun, um die Wahrheit in meinem Leben umzusetzen? Und das ist eine wichtige Frage. Und wenn wir diese Frage uns nicht stellen, dann ist das Bibellesen auch wenig hilfreich, weil es sich meistens wenig ändern wird in unserem Leben. Ein vierter Aspekt, über den wird Arthur nächstes Mal predigen, ist das Gebet. Und alle drei Schritte und sollen mit Gebet begleitet werden, weil wir letztlich hier mehr haben als nur einen Text. Wir haben das Wort Gottes, Gott spricht zu uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im Gebet eine Antwort finden und dass wir auch im vertrauensvollen Gebet Gott bitten, uns auch zu leiten und uns wirklich die Augen zu öffnen für das, was dort steht. Hilft zu verstehen und vor allen Dingen auch hilft, das anzuwenden. Und das ist oft die größte Hürde, das wirklich anzuwenden und umzusetzen. Und da brauchen wir Gottes Kraft und er schenkt sie uns auch. Da eben das Gebet, das uns in diesem Prozess begleitet. Gott, er schenkt uns einen wunderbaren Werkzeugkoffer. Aber dieser Werkzeugkoffer, der ist kein Selbstzweck. Gott nutzt sein Wort, und dann heißt es in Vers 17, damit der Mensch Gottes allen Anforderungen gewachsen ist, weil er für jedes gute Werk ausgerüstet ist. Wisst ihr, echt Leben, das ist ja unsere Serie, echt Leben ist ein Genuss. Ja, ich glaube, dass Lesen und Hören, ganz besonders von Gottes Wort, auch ein Genuss ist, eine Freude ist. Also ich erlebe das immer wieder, nicht immer, hatte ja schon gesagt. Und sollte das momentan für dich vielleicht nicht der Fall sein, dann kann ich euch empfehlen, probiert mal ein paar Dinge aus. Versucht euer Bibellesen, euer Hören auf Gott zu verändern. Vielleicht helfen euch ein paar Tipps, die ich euch schon gegeben habe. Manchmal hilft es auch, zum Beispiel eine andere Bibelübersetzung zu lesen oder in einer anderen Sprache zu lesen, wenn ihr so andere Sprachen lesen könnt, da zu wechseln. Ja? Einfach durch eine andere Übersetzung, durch einen anderen, etwas anders klingenden Wortlaut, werden manchmal noch ganz neue Perspektiven eröffnet. Ne? Man ist nicht so auf diesem Trip, ja? Sondern bekommt auf einmal eine neue Überlegung. Und ich habe das schon oft erlebt, ja, ich lese eine neue Bibelübersetzung und dann denke ich mal, Moment mal, das steht das da wirklich da? Ne? Und dann gucke ich in meiner Bibel, die ich sonst immer gelesen habe, tatsächlich, das steht da. Ist mir aber vorher gar nicht aufgefallen, weil ich irgendwie das schon so oft gelesen hatte und das geht so in eine Ohr rein, ins andere raus. Also so als kleiner Tipp, wenn ihr merkt, die Freude ist verloren gegangen, nehmt eine andere Bibelübersetzung. Wenn ihr vielleicht immer eine etwas wörtlichere Übersetzung gelesen habt, keine Ahnung, die Elberfelder zum Beispiel, vielleicht hilft euch das mal ein Jahr, eine freiere Übersetzung zu lesen. Da gibt es ja auch Gute Nachricht und Neues Leben Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung im Neuen Testament und einige andere, Hoffnung für alle, einfach eine andere Übersetzung zu lesen. Oder umgekehrt, ja, wenn ihr immer vielleicht Hoffnung für alle gelesen habt, und merkt, oh, das kenne ich schon alles, das ist irgendwie alles abgeschlossen. Vielleicht nehmt ihr mal eine Lutherbibel oder eben die Elberfelder und weist euch da mal durch vielleicht etwas präzisere Formulierungen und Übersetzungen der Bibel durch. Ja? Das kann erfrischen, das kann neu beleben. Vielleicht lest ihr immer, so wie ich, auch normalerweise eure stille Zeit leise für euch, in Gedanken. Und manchmal kann es sein, dass man dann liest, aber man liest nicht, man schweift mit den Gedanken ab, man überlegt schon, was werde ich gleich machen, was ist mit den Kindern, was werde ich kochen oder einkaufen. Und da kann es helfen, dass man einfach laut liest oder jemandem vorliest. Das hilft auf jeden Fall, sich genauer auf den Text zu konzentrieren. Und das Interessante ist ja, dass die Bibel ist ja auch eigentlich nicht dazu geschrieben worden, um dass wir es leise für uns im Kopf lesen, sondern dass wir es laut vorlesen. Und manchmal entfaltet das nochmal eine ganz andere Kraft und Wucht, den Bibeltext laut zu lesen oder auch einfach zu hören. Arthur, der mag das besonders. Also es gibt mittlerweile auch kostenlos ganz tolle Hörbibeln oder wenn man ein bisschen was investieren will in eine Hörbibel, dann ist das, glaube ich, auch eine sehr lohnende Sache, einfach die Perspektive ganz zu ändern, vielleicht nur zu hören. Ja? Und manchmal kann das nochmal ganz neue Perspektive entwickeln. Selbst in Bibel-Apps, ich hatte ja schon die YouVersion-App genannt, die ist eine der größten und umfassendsten Bibel-Apps überhaupt, und da gibt es, glaube ich, sogar die Luther 1912 kostenlos als Hörbibel, einfach zum Hören. Also man muss noch nicht mal Geld bezahlen, um das auszuprobieren und da neue Möglichkeiten zu finden, wieder Freude zu haben am Hören und Lesen von Gottes Wort. Probiert neue Dinge aus. Ja? Verändert euch, verändert euer Leserhythmus, verändert vielleicht den Ort, die Zeit, wann ihr lest. All diese Dinge können ganz neue Perspektiven eröffnen. Und das Wichtige ist, dass wir das Bibellesen nicht wie so eine bittere Medizin empfinden, ja, wo ja, wir müssen halt lesen, ne, so würgen uns das runter wie Lebertran, sondern dass das Bibellesen doch eher wie eine erfrischende Bergquelle ist. Ja. Im Alltag, wo wir vielleicht viel unterwegs sind, wo Fragen entstehen, wo Probleme auftauchen, dass die Zeit mit Gottes Wort für uns dort eine Erfrischung ist, eine Orientierung ist, eine belebende Sache ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann probier Dinge aus, neu Gottes Wort zu erfahren. Echt Leben ist mehr als nur eine persönliche Bereicherung oder Selbsttuning. Echt Leben hat vor allem die Ehre Gottes und das Wohl des Nächsten im Blick. Ja? Also auch wenn wir es genießen, Gottes Wort zu lesen, geht es nicht nur um den Genuss, sondern es geht darum, dass wir in unserer sündigen Natur vor allem auf uns selbst bedacht sind. Und Gott nutzt sein Wort, um uns zu verändern, um uns auszurüsten, um uns zu prägen und vorzubereiten, damit wir unsere wahre Bestimmung erkennen und leben. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy hat mal den folgenden Satz in der Rede zur Nation geprägt: Frag nicht, was Amerika für dich tun kann, frag, was du für Amerika tun kannst. Und Gott hat uns in Jesus das vollkommene Heil geschenkt. Und wir können und müssen nichts mehr leisten, um von Gott geliebt und angenommen zu werden. Und deswegen können wir umso freudiger und leidenschaftlicher Gott und unseren Mitmenschen uns zuwenden. Wir müssen nicht auf uns selber schauen, sondern wir können uns ganz auf den anderen konzentrieren. Wir können von uns selber wegsehen und ganz Gott und seinem guten Willen zuwenden und damit auch den Menschen zuwenden, die Gott gebraucht oder gebrauchen kann, um seine unendliche Liebe, um seine Güte, um seine Treue in diese Welt hinauszutragen. Selbstverständlich werden wir bereichert vom Lesen und Hören auf Gott, aber ich möchte dich einladen, mehr daraus zu machen. Wir haben ja schon die drei Schritte gesehen, ja, mit Lesen, Auslegen oder Verstehen und Anwenden. Und ich möchte dich einladen, dass du noch einen vierten Schritt dazu tust. Der gehört meiner Meinung nach zu der Anwendung dazu, aber ich einfach als wichtige Perspektive. Beende das Bibelstudium nicht nur mit der Frage, was bedeutet das jetzt für mich? Das ist eine wichtige Frage und die müssen wir uns stellen, aber das ist meiner Meinung nach nicht die letzte Frage. Frag dich nach dieser Frage noch eine andere. Wie kann ich das, was ich heute gelernt habe, was mich geprägt hat, was mich vielleicht verändert hat, was mir wichtig geworden ist, was mich vielleicht überrascht hat, was mir neue Mut, neue Hoffnung gegeben hat, wie kann ich das, was ich gelernt habe, weitergeben? Vielleicht durch ein Wort der Ermutigung, vielleicht durch eine gute Tat, vielleicht dadurch, dass wir andere Menschen sind. Ja, oft sind wir der größte Segen für Menschen, dadurch, dass wir von Gott veränderte Menschen sind. Menschen, die nicht mehr auf uns selbst schauen müssen, sondern die das Wohl des anderen im Blick haben. Menschen, die lieben, Menschen, die demütig sind. Menschen, die sich zurücknehmen können, um dem anderen zu dienen. Menschen, die auch Schläge einstecken können, weil sie wissen, dass Jesus am Kreuz den Tod auf sich genommen hat, um uns zu erretten. Vielleicht dadurch, dass wir begeistert von dem erzählen, was Jesus, was Gottes Wort in deinem Leben verändert hat. Und ich glaube, dass es etwas, das Gott mit uns machen möchte. Gott nutzt sein Wort, um dich zu gebrauchen. Amen.